Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich da draußen. Seid gegrüßt. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt hier bei Politopia Magazin für euch. Wöchentlich jeden Mittwoch 16 bis 17 Uhr auf eurem nicht kommerziellen Stadtradio Radio X hier in Frankfurt. Und ich habe der Sendereihe Geld und Finanzsystem heute wieder einen Gast am Apparat, worüber ich mich sehr, sehr freue, weil ich genau weiß, dass mein Gast tatsächlich viel, viel schreibt und wir natürlich auch in Webseiten oder anderen Plattformen von ihm lesen dürfen, besonders von seiner Webseite. Ich begrüße hier ganz herzlich Norbert Hering. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Hering.
Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf, Frau Wetscherin.
Ja, gerne. Also ich hatte tatsächlich, ja, am Anfang dachte ich, eine Stunde ist schon sehr lang für den Hering, er ist sehr beschäftigt und trotzdem haben Sie Zeit gefunden, mit mir jetzt hier sprechen. Ich bin sehr, sehr dankbar, weil ich schätze Ihre Arbeit und ich bin begeisterte Leserin Ihrer Webseite, Kolumnen und auch Ihrer Bücher. Ich möchte gerne vorab, bevor wir vielleicht jetzt anfangen zum Thema, ich habe das heute genannt, der Weg zum Postkapitalismus. Das ist die Überschrift meiner heutigen Sendung. Und ich würde mich erstmal freuen, wenn Sie sich mal kurz vorstellen, aus welchem Bereich kommen Sie, welche Tätigkeiten haben Sie die letzten Jahrzehnte gehabt, damit unsere Zuhörerinnen wissen, mit wem wir heute zusammen hier sprechen dürfen.
Ja, gern. Also mein Weg zum Postneoliberalismus, wenn man das so nennen darf, war ein langer. Ich habe VWL studiert, habe dann auch in Saarbrücken Doktorarbeit geschrieben, habe bis dahin all die Dogmen, die man so eingebläut bekommt als Volkswirt, auch ziemlich problemlos geglaubt und geschluckt, muss ich zugeben. Das war dann ein langer Weg über die folgenden Jahre und eher Jahrzehnte, um das zu verlernen, was ich da vermeintlich gelernt habe. Da hat eine größere Rolle gespielt mein Buch Markt und Macht. Da habe ich mich dann sehr mit Zusammenhängen beschäftigt, die da gar nicht vorkommen im Volkswirtschaftsstudium. Also Macht einschließlich, Marktmacht ist eigentlich das Einzige, was da gibt. Aber es gibt ja eben auch noch sehr viel andere Macht. Ich war nach dem Studium einige Jahre in einer Bank beschäftigt, in der volkswirtschaftlichen Abteilung, dann auch beim Redenschreiben und Geschäftsbericht erstellen. Bin dann in den Wirtschaftsjournalismus gewechselt mit Stationen Börsenzeitung, Financial Times Deutschland, Handelsblatt. Nebenher schreibe ich Bücher, wie schon erwähnt. Das waren zwei Bücher zur Bargeldbeseitigung oder zum Krieg gegen das Bargeld. Und das aktuelle Buch, das Ende Oktober rauskam, heißt Endspiel des Kapitalismus. Da geht es um die Machtübernahme durch die Großkonzerne und was man dagegen tun könnte. Und wie Sie schon erwähnt haben, blogge ich auch. Der Blog heißt eigentlich Geld und mehr. Ging ursprünglich viel ums Geldsystem, um die Bedeutung des Bargelds, solche Dinge. In letzter Zeit hat's leider ein bisschen ein Übergewicht in Richtung Corona bekommen, aber das hat durchaus auch einen gewissen Zusammenhang. Und in einer weiteren Eigenschaft bin ich noch Kläger. Ich habe geklagt gegen den Rundfunk, der mir nicht erlaubt, meinen Rundfunkbeitrag mit dem gesetzlichen Zahlungsmittel Bargeld zu bezahlen. Die Klage war inzwischen beim Europäischen Gerichtshof und geht jetzt nochmal zurück zum Bundesverwaltungsgericht, das im März dann abschließend entscheiden wird, ob ich bar bezahlen darf oder nicht.
Ja, auch eine sehr interessante Geschichte, weil Bargeld ist ja schon etwas, wo alle sagen, ja, wir brauchen kein Bargeld, es wird uns alles nicht mehr wichtig sein. Ich finde tatsächlich, es können mehrere Bargelder es geben. Also es muss ja gar nicht ein Bargeld oder gar kein Bargeld oder nur einen virtuellen Kryptowährung. Also man kann ja mehrere Währungen gleichzeitig haben. Das nochmal nebenbei, vielleicht sprechen wir das später nochmal an. Sie haben gerade so ein bisschen Ihr Werdegang hier für unsere Zuhörerinnen erläutert. Wie hat sich denn im Allgemeinen die Wirtschaft der letzten Wahlperioden und auch entwickelt und was konnten Sie denn beobachten, zum Beispiel auch nach der Krise 2008?
2008, 2009 mit der Pleite von Lehman Brothers und der Blase am Immobilienmarkt in den USA, die da vorher geplatzt war, gab es schon sowas wie eine ganz neue Zeit. Damals fing das ja praktisch an, dass die Zentralbanken ganz massiv Geld ins System gepumpt haben, dass die Zinsen seit jetzt, glaube ich, 10 Jahren etwa praktisch auf Null sind, inzwischen darunter. Und seit dieser Zeit war das ja praktisch nötig, damit sich die Volkswirtschaften, die westlichen zumindest, so mehr schlecht als recht noch einigermaßen am Laufen halten konnten, teilweise ganz gut, oft ein bisschen kriselig, aber das eben mit ständigem Schub von immer neuem Geld, was reingedrückt wurde ins System, dadurch, dass die Zentralbanken so massenhaft Staatsanleihen kaufen, wird ja in gleichem Umfang Geld ins System gedrückt, insbesondere ins Finanzsystem, was dann dafür sorgt, dass die Aktien so stark steigen, die Immobilienpreise und also alles, was man kaufen kann für Geld. Das ist so die Periode seither. Jetzt, also bis zur Pandemie, ging das irgendwie mit viel Rückenwind noch einigermaßen, nicht toll. Und seither ist natürlich Krise. Und inzwischen haben wir ja schon in weiten Teilen sowas wie Mangelwirtschaft, dass von vielem nicht mehr genug da ist. Die Lieferketten gestört sind, aber auch die Produktion gestört ist. Und jetzt die Inflation hochgeht auch langsam, weil die Nachfrage noch da ist, aber es an Angebot fehlt.
Sie haben das auch gerade angesprochen, die Zentralbanken, die betreiben ja jetzt seit 2008 eine ganz bestimmte Art von Politik. Also wir wissen das jetzt oder haben das jetzt erfahren in Form der griechischen Staatsschulden beziehungsweise der italienischen Staatsschulden und überhaupt einiger europäischer Staaten. Was hat sich denn eigentlich bei der Zentralbank verändert? Normalerweise ist es ja schon so, dass sie eine Preisstabilität als Aufgabe hat. Das bedeutet natürlich Geld auch zu produzieren. Aber warum ist das so ausgeartet? Ja, wie weit sollen wir denn noch die Staatsanleihen, Staatsschulden aufkaufen?
Letztlich eine ganz lange Entwicklung, die in den 80ern schon angefangen hat, als die Liberalisierung der Finanzmärkte so vorangetrieben wurde. Seither hat sich das immer mehr hochgeschaukelt. Die Finanzbranche, die Kapitalbesitzer haben letztlich immer mehr dominiert und immer mehr rausgezogen aus der produzierenden Wirtschaft. Das wurde kompensiert dadurch, dass die Zentralbanken immer weiter mit den Zinsen runter sind und immer mehr Geld ins System gebracht haben. Und das hat zu solchen Blasen an den Aktien- und Immobilienmärkten geführt. Erst an den Bondmärkten, das weiß man heute nicht mehr so. Es gab die Mexiko-Krise, es gab die Asien-Krise. Das waren Zinskrisen, Anleihemärkte, wo die Zinsen viel zu niedrig gewesen waren und damit die Anleihekurse zu hoch und das krachte irgendwann ein. Dann kam die Dotcom-Blase, also die IT-Aktien, damals um die Jahrtausendwende, dann brach die ein. Da gibt's sogar Statements vom damaligen Notenbankchef Greenspan in den USA, aus denen hervorgeht, dass ganz absichtlich damals, als diese Blase platzte, die Notenbank sich dran gemacht hat, eine neue Blase aufzumachen und gesagt hat, okay, wir treiben jetzt die Immobilienpreise nach oben, dann kommt von daher Schub für die Wirtschaft und das gleicht das aus. Dadurch gab es auch nur eine relativ kurze Krise damals, als die ganzen Aktien der Dotcom-Werte eingebrochen sind. Und dafür wurde dann eben jahrelang bis 2007 ganz massiv der Immobilienmarkt aufgepumpt in den USA und in Europa, auch in den Südländern. Hatte da ein bisschen andere Zusammenhänge durch die Währungsunion, weil da die Zinsen fielen. Aber es war letztlich Absicht, bis diese große Blase platzte und seither wird eine noch größere Blase irgendwie aufgepumpt und wird noch in sehr viel extremerer Weise, also wirklich mit Billionen, wird da neues Geld reingepumpt, um das noch irgendwie am Laufen zu halten. Aber letztlich ist das ein Schneeballsystem, das demnächst dann zum Ende kommt und wo man auch nicht mehr runterkommt, weil die hohen Immobilien und Aktien und Anleihepreise, die hängen dermaßen davon ab, dass an den Finanzmärkten eingepreist ist, dass auf die nächsten 10 Jahre hin die Zinsen bei Null bleiben, dass da eigentlich alles zusammenkrachen würde, wenn man die jetzt versuchen würde, auf normales Niveau wieder zu heben. Von daher gibt es eigentlich kein Zurück mehr.
Da haben Sie ja schon meine nächste Frage eigentlich beantwortet, wohin das eigentlich führt, wenn das weiter so von der Zentralbank auch gearbeitet wird und hingeführt wird. Sie haben es gerade beschrieben, also es ist eigentlich ein starker Weg zur weiteren Krisen, zu weiteren Weltwirtschaftskrisen tatsächlich. Mich würde noch interessieren, können Sie denn beschreiben, welche Rolle dabei die Staaten oder die Geldpolitik spielen? Also ich meine, das ist ja nicht immer nur eine Entscheidung der Europäischen Zentralbank oder der Nationalbanken. Gibt es da überhaupt irgendwie Wege, dass die Politik sich da beteiligt und auch irgendwie ihre Rolle da übernimmt?
Im Moment ist es ein Großfrist-Klein letztlich. Ne? Es werden nicht mehr genug Werte geschaffen, aber die Aktienkurse von den Konzernen, also das sind ja die Großen, die börsennotiert sind, die steigen trotzdem. Im Moment stockt es ein bisschen, aber über die Pandemie hinweg sind die noch massiv gestiegen. Das ist letztlich so ein Großfrist-Klein. Es werden nicht mehr Werte geschaffen, aber es wird umverteilt. Die Großen fressen die Kleinen, nehmen ihnen die Marktanteile weg, während die kaputt gehen, kaufen sie auf. Das ist was massiv befeuert wird, auch mit dem billigen Geld, weil man kann die Finanzbranche, die das letztlich möglich macht, diese Aufkäufe, die kriegt ja letztlich noch Geld von der Zentralbank dafür, damit sie sich in großem Umfang Kredit holen. Mit dem Kredit kaufen sie dann Unternehmen auf und fügen die zusammen. Und was die Staaten machen in dem Spiel, wir haben halt kapitalistische Staaten und da gehören die Kapitalbesitzer und die Staaten auch irgendwie zusammen. Die sorgen halt für die Regeln, die das besonders leicht machen. Also dass die sogenannten Private Equity-Firmen Unternehmen kaufen und ausschlachten können, dass da keine Regeln dagegen gibt. Also die machen oft noch Gewinn, wenn das Unternehmen, das sie kaufen, nachher pleite geht. Da haben sie bis dahin so viel Geld rausgezogen, ne? Und durch die Konkursregeln müssen sie das nachher nicht bezahlen. Da ist das Unternehmen pleite und es sind halt die Kreditgeber und die Gesellschaft, die die Verluste tragen. Oder denken Sie an Share Deals. Wir als normale, wenn jemand Immobilien kauft und verkauft, inzwischen ist die Steuer für Käufe oft bei 6,5% oder so. Ziemlich viel. Die großen Immobilien, die verkauft werden, die laufen normalerweise als Share Deals. Da wird ein Unternehmen drum gegründet, um dieses Hochhaus oder dieses Ensemble von Immobilien. Die werden zum Unternehmen gemacht, dann wird eine Beteiligungsstruktur gemacht, die Voraussetzungen erfüllt, die es da gibt. Und dann wird dieses Unternehmen verkauft, dann muss man überhaupt keine Steuer zahlen. Das sind alles so Regeln, die der Staat eben macht, um solche Dinge zu ermöglichen und dafür zu sorgen, dass die Großen die Kleinen fressen können. Darin sehe ich die Rolle des Staates leider. Mhm. In den ganzen Privilegien, die Kapitalbesitzer haben, das ist ganz besonders schlimm zu sehen gewesen in der Krise, dass so für die produzierende Wirtschaft und für diejenigen, die Miete bezahlen müssen und ihre Zinsen, obwohl die Wirtschaft runtergefahren wird, der Staat ihnen verbietet, weiter Geld zu verdienen, die müssen trotzdem ihre Mieten und ihre Zinsen ans Kapital bezahlen. Da wird dann nicht gesagt, ja, wir als Staat, wir haben jetzt überall Stopp gesagt, ne, und jetzt verlangen wir den Kapitalbesitzern ab, dass sie auf die Hälfte ihrer Zins- und Mieteinnahmen verzichten. Nichts dergleichen. Stattdessen gab es gewisse Hilfen für die Selbstständigen und für die Mieter eigentlich nicht, ne? Aber für die Selbstständigen und kleinen Unternehmen. Und diese Hilfen sind praktisch 1:1 an die Kapitalbesitzer geflossen. Weil wenn es diese Hilfen nicht gegeben hätte, dann hätten die Leute Pleite anmelden müssen und dann hätten die Kapitalbesitzer nichts gekriegt. Und so gab es die Hilfen eigentlich, damit die Leute dann ihre Mieten und ihre Zinsen bezahlen können und das Kapital keine Verluste hat. So ist die Rolle des Staates, sorgt dafür, dass die Privilegien des Kapitals gewahrt werden.
Ja, Sie haben das gerade sehr, sehr schön ausgedrückt, wie so eine Strategie dann auch von Kaufen, Verkaufen funktioniert. Interessant fand ich auch im Zusammenhang mit der EZB, also sie ist jetzt nicht unbedingt, und da zitiere ich jetzt Sie, eine Freundin des Arbeitnehmer oder derer Interessen, sondern nachdem sie nichts getan hat, die gefährliche Immobilienblase in Spanien, Griechenland oder anderen europäischen Ländern zu verhindern, tat sie alles, um dafür zu sorgen, dass die Banken teuer vom Staat gerettet wurden. Also, dass am Ende dann der Arbeitnehmer mit den Steuern und die Kosten in Form von Rentenkürzung.
Teil dieses Triumvirats aus EZB, Internationalen Währungsfonds und EU-Kommission, die ja praktisch die Regierung in Griechenland und Italien und anderen Ländern übernommen haben und haben da direkt durchgedrückt, dass die Renten gekürzt wurden, die Arbeitnehmerrechte abgebaut wurden. Und das war die Reaktion darauf, dass die Staaten fast pleite wurden oder zum Teil auch pleite wurden, dadurch, dass sie die Banken retten mussten, auch auf Druck der EZB. Die hat ja in Griechenland heftig gegen die Syriza-Regierung gekämpft, die das eben dem Kapital aufbürden wollte und nicht alles als Staat bezahlen. Ne? Und dann haben sie direkt dafür gesorgt, dass die Arbeitnehmer dafür bluten mussten.
Frage wäre, ob die EZB das auch so in diesem, Konstrukt auch weitermachen kann, weil das kann ja verheerend sein. Diese Schulden sind ja endlos. Also man kann ja immer wieder Staaten sozusagen in eine Abhängigkeit bringen und denen einen Druck geben. Sehen Sie da irgendwie eine Gesetzgebung notwendig oder eine monetäre Gesetzgebung, die da vielleicht etwas bändigen kann? Oder wo sehen Sie überhaupt eine Lösung?
Ja, es wäre halt die Frage, wer diese Gesetze machen sollte, weil die Regierungen gehen ja in die gleiche Richtung. Klar, die EZB macht das ganz massiv. Die Politik ist, die erklärte, dass die Anleihemärkte, letztlich sind es die Banken, weil die bestimmen die Anleihemärkte. Ne? Also die Frage, wer kauft welche Anleihen. Staatsschuld wird ja als Staatsanleihen gehalten. Und wenn keiner die Anleihen kauft oder zu wenige zu einem bestimmten Preis, dann wird das für die Staaten teurer. Dann müssen sie also höhere Zinsen zahlen. Und wenn sie schon stark verschuldet sind, dann führt es in eine Spirale. Weil wenn sie dann auf ihre hohe Staatsschuld, müssen sie auf alles dann mehr Zinsen zahlen, dann werden sie noch weniger kreditwürdig und dann steigen die Zinsen noch weiter und dann wird es so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und die EZB kann das steuern, wenn die EZB sagt, das mit den italienischen Schulden, das geht nicht mehr lange gut, macht uns große Sorgen, dann gehen die Zinsen gleich massiv hoch und das hat sich erfüllt, die Prophezeiung. Und die EZB sorgt eben dafür, dass die Anleihemärkte so dominant bleiben, dass die Staaten sich über die verschulden müssen und dass die frei bleiben. Jetzt im Moment, seit längerem, kauft die EZB eben alles, aber die kann auch jederzeit mal sagen, ja, das mit Italien, wenn Italien oder Griechenland da irgendwie, wenn in Italien der Berlusconi wieder an die Macht kommt, der da in der Vergangenheit dagegen geschossen hat, da können sie sagen, macht uns große Sorgen und so. Und schon sieht's ganz schlimm aus mit Italien. Können aufhören, italienische Anleihen zu kaufen, weil sie sagen, dem Berlusconi trauen wir nicht mehr. Damit können sie den praktisch wieder von der Macht schießen. Also die EZB ist unglaublich mächtig, weil wenn Italien auf den Staatsbankrott zutriftet, weil die EZB die Anleihen nicht mehr kauft, dann brechen den Stellen in Italien schon so dafür, dass der dann wieder rechtzeitig verschwindet, bevor es dazu kommt.
Ja, das war jetzt hier ein Bericht, Finanzübersicht, was so die letzten Jahrzehnte hier in Europa passiert ist. Wir hören uns gleich für euch eine kleine Musikpause. Willkommen hier bei Politopia Magazin. Wir sprechen hier immer noch über Geld- und Finanzsystem. Mein Interviewpartner ist Herr Norbert Hering. Ich freue mich sehr, dass Sie noch dran sind. Ich freue mich auch an alle Zuhörerinnen. Wir haben gerade über Staaten und die Zentralbanken, ganz besonders hier in Europa, gesprochen. Welche Problematiken entstehen durch den Schuldenaufkauf der EZB und deren Strategie. Wir bleiben noch ein bisschen bei den Staaten. Sie haben gerade tatsächlich gesagt, dass eigentlich so die Europäische Zentralbank jetzt eine größere Macht hat und die Staaten weist, welche Richtung sie nehmen sollen. Haben Sie das Gefühl, dass die Staaten auch jetzt ihre Macht verlieren und nicht mehr in der Lage sind, ja, Gesetzgebung zu machen, Finanzwesen zu regulieren und ja auch den Banken die Richtung zu geben, wie es zum Beispiel auch ja, eine Sozialwirtschaft verlangen müsste und auch vielleicht auch die Aufgabe eines Staates wäre?
Ja, da haben sie schon sehr viel verloren von diesen Fähigkeiten, auch über die Europäische Union, die eben sehr stark eine Kapitalunion ist, die eben dafür sorgt, dass die Kapitalmärkte so dominant sind, dass die Staaten im Wettbewerb miteinander stehen, es sehr schwierig würde für ein Land, das für sich jetzt entscheiden wollte, wir machen jetzt eine nicht kapitalfreundliche, bürgerfreundliche Politik, wäre es schon sehr, sehr schwierig gegen die Europäische Zentralbank und die EU-Kommission und die anderen Regierungen, die da natürlich was zu sagen haben, dagegen sich durchzusetzen. Und auf noch einer höheren Ebene ist es auch schwierig, weil es ja sowas wie die Global Governance gibt, was jetzt nicht mit Weltregierung zu übersetzen ist. Deswegen wird so dieser anglizistische Begriff genommen, das Regieren ohne Regierung. Das sind so die Gremien wie die G20 und Institutionen wie der Internationale Währungsfonds, die von diesen gesteuert werden. Letztlich Standardsetzergremien, die bestimmen, wie die Standards bei der Bankaufsicht sind, was die Bankaufseher dürfen und was die Banken dürfen. Das wird alles in letztlich dann global gültigen, manchmal global, manchmal nur im westlichen Teil der Welt gültigen Standards übersetzt, die so informell verabredet werden. Da hat erstmal kein Parlament was mit zu tun. Heißt auch, ist informell, also hat keine Gesetzeskraft, aber letztlich ist es doch enorm bindend, weil das dann als internationale Standards runtergereicht wird an die Parlamente und da wird eigentlich kaum noch drüber diskutiert, weil das ist ja schon längst international abgesprochen und die Regierung hat sich verpflichtet, das auch umzusetzen und die hat ja normalerweise ihre parlamentarische Mehrheit daheim, die natürlich der Regierung dann nicht ein Bein stellt und so wird es in diesen internationalen Gremien werden sehr viele von diesen Privilegien und von den des Kapitals und von der Basis der Macht der Finanzmärkte und der Kapitalbesitzer wird da verabredet und ist extrem schwierig, da irgendwie rauszukommen dann noch für ein einzelnes Land.
Es ist interessant. Ich habe so das Gefühl, dass dann natürlich die Staaten tatsächlich einfach jetzt nur darauf reagieren. Und ist die Frage, wie lange werden die Staaten das so weitermachen wollen oder können? Weil wenn sie es nicht mehr können, dann haben sie auch nicht mehr ja die sogenannte Regierungsmacht oder Regierungsbefugnis. Haben Sie das Gefühl, dass sich da jetzt die Mächte irgendwie ja überschwappen von Regierung auf Unternehmen oder Finanzsystem? Und warum lassen das Staaten denn zu?
Ja, der Staat als solche hat ja niemand, der jetzt für ihn spricht, ne? Sondern die Politiker sind halt erstmal Politiker ihrer Parteien und für sich selber und all sowas. Der Staat ist nur so stark, wie er als Institution halt alle angebunden hat. Und das war eben so die neoliberale Revolution seit den 70ern, war ja praktisch den Staat zu schleichen, zu entmachten und immer mehr zu privatisieren und der Privatwirtschaft immer mehr Macht zu geben, vom Staat aus immer mehr Macht abzugeben. Das hat eben dazu geführt, dass er jetzt so schwach ist und auch letztlich nur noch wenige Fürsprecher hat, weil sehr viele von den Politikern sind ja inzwischen einfach Lobbyisten des Privatsektors und ist ihnen viel wichtiger, dass es ihrer Branche gut geht, für die sie de facto Lobbyisten sind, als dass es dem Staat als solches gut geht. Besonders extrem sieht man es bei den Zentralbanken, wo letztlich die wichtigen Zentralbanker fast alle, nachdem ihre Karriere in der Zentralbank zu Ende ist, extrem hochdotierte Jobs in der privaten Finanzwirtschaft letztlich bekommen und da viel mehr verdienen als vorher in der Zentralbank. Da ist dann auch kein Wunder, wenn man so feststellt, wie die Zentralbanken mit Zähnen und Klauen die Interessen der Bankwirtschaft verteidigen. Letztlich ist die Zentralbank eben auch eine Bank und Spitzeninstitut der Banken. Also als solche verstehe ich das. Als wenn man sie so versteht, kann man auch die Handlungsweisen der Zentralbanken viel besser verstehen, als wenn man davon ausgeht, dass sie im öffentlichen Interesse vor allem handeln.
Vielleicht bleiben wir da gerade jetzt bei dieser Kryptowährung. Also es ist ja jetzt eine ganz neue Situation, die da entstanden ist mit dem Central Bank Digital Currency. Das soll sozusagen eine Kryptowährung, vielleicht auch, um das Bargeld abzulösen. Aber man könnte natürlich auch dieses CBDC auch als sogenanntes physisches Geld auch am Ende auch drucken. Sehen Sie da überhaupt irgendwelche Vorteile?
Es dient vor allem dazu, die beabsichtigte Beseitigung des Bargelds leichter möglich zu machen, weil man in Schweden, wo das auch angefangen hat mit dem digitalen Zentralbankgeld, hat man eben festgestellt, dass es ab einem gewissen Niveau dann große Probleme gibt für manche Bevölkerungskreise und dass für manches Bargeld eben doch noch gebraucht wird. Und es hat ein rechtliches Problem, weil Bargeld ist ein gesetzliches Zahlungsmittel. Das Geld, das die Zentralbank selber rausgibt. Und rein rechtlich ist das Geld, mit dem wir das meiste bezahlen, also unsere Guthaben auf den Bankkonten, mit denen wir Geld überweisen, ist eigentlich eine Schuld der Bank uns gegenüber. Und die Schuld wird beglichen, indem die Bank uns Bargeld ausbezahlt. Also letztlich ist es ein Anspruch auf jederzeitige Bargeldauszahlung. Und wir können halt damit bezahlen, mit diesen Guthaben. Das sind praktisch Schuldscheine, wo der Staat dafür garantiert, dass die jederzeit 1:1 einlösbar sind. Und deswegen können wir mit diesen Schuldscheinen der Banken, in Anführungszeichen, die lauten auf ein echter Euro, können wir mit denen so bezahlen, als wären es echte Euro. Aber wenn es mal kein Bargeld mehr gäbe, dann hängt dieses ganze System rechtlich in der Luft. Dieses Bankengeld ist eigentlich nichts mehr. Es wäre ein Anspruch auf Bargeld, das es aber gar nicht mehr gibt. Und dann müsste man dann wäre es offensichtlich, dass das nicht mehr funktioniert und man müsste ein neues Geldrechtssystem schaffen und darüber müsste diskutiert werden und dann würden die Leute verstehen, wie das eigentlich funktioniert und wie extrem bankenfreundlich das ist, weil das Geld wird ja umsonst geschaffen, das kostet ja nichts, irgendwie im Computer reinzuschreiben, 10 Euro mehr sind jetzt auf irgendeinem Konto, aber dieser Wert, der damit geschaffen wird, den eignen sich im Moment die Banken an, sehr weitgehend. Und das muss ja nicht jeder gerecht finden. Deswegen will man da lieber nicht so drüber diskutieren. Und wenn man jetzt ein digitales Zentralbankgeld schafft und das zum gesetzlichen Zahlungsmittel macht, als weiteres neben dem Bargeld, dann macht's nichts mehr, wenn irgendwann das Bargeld verschwunden ist. Dann ist halt das Bankengeld Anspruch auf digitales Zentralbankgeld und alles kann so bleiben, wie es weiter ist. Dazu muss das nicht einmal besonders viel benutzt werden, dieses digitale Zentralbankgeld. Und das ist ja auch die Absicht. Also es gibt ja Äußerungen von wichtigen Leuten in der Zentralbank, dass das auf 3.000 Euro begrenzt werden soll, die Guthaben an digitalem Zentralbankgeld. damit, weil das Geld sicherer ist als das Bankengeld, damit nicht plötzlich alle ihr Geld in dieser Form halten und von den Banken abziehen und die Banken dann pleite gehen. Das will man wiederum vermeiden. Und deswegen sollte es zum Schutz der Banken begrenzt werden.
Ja, also das jetzt nochmal kurz zu einer Kryptowährung. Ist CBDC, Central Bank Digital Currency, überhaupt eine Finanzsituation retten kann, ist wahrscheinlich nicht der Fall.
Also das Finanzsystem wird im Moment gerettet dadurch, dass ständig neues Geld reingepumpt wird. Das kann man mit jeder Form von Zentralbankgeld machen. Also im Moment sind es eben Guthaben der Banken bei der Zentralbank, die da geschaffen werden. Und der Unterschied wäre halt, dass bei digitalem Zentralbankgeld, dass nicht nur die Banken diese Guthaben bei der Zentralbank haben dürfen, sondern auch normale Leute. Aber für das Finanzsystem in Sachen, wie viel Geld man da reinpumpen kann, spielt es letztlich keine Rolle, weil die Banken kriegen da Billionen reingepumpt. Das ist das, womit wir als normale Leute hantieren. Ja, kleinste Peanuts, das spielt ja gar keine Rolle.
Ja, das war jetzt auch nochmal kurz ein kleiner Überblick zu den Zentralbankstrategien und Arbeitsweisen, Angebot von Kryptowährungen. Wir bleiben dran, für euch eine kurze Pause und bis gleich. Ja, hier ist das Politopia-Magazin, euer gesellschaftspolitisches Magazin mit der Sendereihe Geld und Finanzsystem. Am Apparat ist Herr Norbert Hering. Wir freuen uns, dass ihr auch noch dran seid. Wir sprechen hier über vielleicht das Endspiel des Kapitalismus. Das ist sozusagen auch die Überschrift von Herrn Herings neuem Buch, das jetzt im Oktober letzten Jahres erschienen ist. Und wir sprechen jetzt hier weiter noch ein bisschen konkreter über die aktuelle Situation. Ich zitiere noch einige Sätze von Herrn Hering. Die lockere Geldpolitik führt zu Übersteigerung sogenannter Blasen an den Aktien- und Immobilienmärkten. Das hat Herr Norbert Hering gerade auch noch mal kurz erläutert. Als diese noch große Blase 2007 platzte und mit Lehman Pleite 2008 zu einer sehr schweren Finanzkrise führte, verfolgte man die gleiche Strategie wieder jetzt. Was sagen Sie denn, was ist denn nun jetzt mit den Inflationen, in denen wir uns gerade befinden, die letzten 2-3 Jahre? Wie kann man das beruhigen? Kann die Inflation von der Finanzindustrie auch gesteuert werden? Passiert das denn schon? Oder wie kann das weiterhin passieren? Was geschieht da genau? Vielleicht eine kurze Erläuterung von Ihrer Seite.
Die Inflation kann ja ein Teil von dem Geld, was ins System gepumpt wurde, auch wieder neutralisiert werden. Dadurch, dass einfach alles ein bisschen teurer wird oder deutlich teurer. Es gibt ja sehr viele Guthaben. Dadurch, dass so viel, das ist ja letztlich das Geld im System ist, dass sehr viele Finanzguthaben da sind. Und wenn man jetzt ein paar Jahre 5% Inflation hat und keine Zinsen, was ja momentan der Fall ist, dann sind relativ schnell 20% oder 30% von diesen Guthaben zwar nicht weg, aber vom Wert her weg und insofern neutralisiert. Von daher habe ich schon so den Verdacht, dass Inflation auch ein Teil dessen ist, wie versucht wird, dieses Schneeballsystem noch ein bisschen länger am Laufen zu halten und den Zusammenbruch herauszuzögern, vielleicht auch zu vermeiden, wenn eben die überzähligen Guthaben im Lauf der Zeit genug entwertet werden können. Und dazu gehört halt uns auch zu erzählen, dass er so wild ja gar nicht ist mit der Inflation und die auch bald wieder aufhören wird. Das wäre dann die Strategie. Ist so ein bisschen mein Verdacht. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich das so richtig hart belegen könnte. Wird man noch ein bisschen beobachten müssen, wie sich das weiterentwickelt. Aber es gibt eben Angebotsprobleme dadurch, dass die Wirtschaft so da niederliegt und vieles gestört ist und andererseits eben so viel Geld im System ist, was dann eben Nachfrage schafft, die nicht mehr richtig bedient werden kann und dann steigen eben irgendwann die Preise.
das wäre jetzt tatsächlich auch eine Prognose, um zu schauen, wie kann man denn so eine Inflation jetzt auch bändigen. Sicherlich haben wir jetzt die Problematiken, ja, der Produktion, weil halt eben auch bestimmte Materialien fehlen, um Produktionen zu leisten. Das ist schon ist eine Zeit, die wir kennen. Das gab es ja auch schon nach der Nachkriegszeit beziehungsweise auch vor dem Ersten Weltkrieg. Wie kann denn überhaupt so eine Inflation Ihrer Meinung nach gebändigt werden oder gemildert?
Also es sehr radikal laufen unter den jetzigen Prämissen und Bedingungen, so nach dem Motto, das Kapital ist zu schützen und die Ansprüche des Kapitals, geht's nicht. Man kann nicht gleichzeitig die Aktien- und Immobilienpreise und alles oben halten und die Inflation bekämpfen, weil dazu gehören würde, auch die Zinsen anzuheben und das würde zum Crash führen. Um jetzt nicht ständig nur Cassandra zu machen und sagen, wie schlimm alles ist, was da passiert, ne, will ich auch mal skizzieren, wie es besser laufen könnte. Das würde bedeuten, dass die Zentralbank jetzt umschaltet, kein weiteres Geld mehr ins System pumpt, die zulässt, dass die Aktienmärkte einkrachen und die Immobilienmärkte und die Anleihemärkte, das als Problem derer betrachtet, diese Werte haben und gekauft haben, die haben ihre Gewinne gemacht, die machen dann halt ihre Verluste damit. Das würde bedeuten, dass die Banken im Prinzip alle pleite sind nach jetziger Rechnungslegung. Und dann müsste man es eben machen wie in Island seinerzeit nach 2008. Die hatten drei riesige weltweit aktive Banken mit riesigen Bilanzen, die dann pleite gingen, als der Crash kam. Und da wurde ganz massiv Druck ausgeübt auf Island, diese Banken zu retten mit Staatsgeld. Aber Island ist ein ganz kleines Land, also das hätte die Bevölkerung da völlig verarmen lassen und wäre kaum gegangen. Die haben sich widersetzt, haben die Banken aufgespalten in das, was wichtig ist für die Wirtschaft, Zahlungsverkehr im Wesentlichen. Und Guthaben, glaube ich, kleinere Guthaben bis zu einer bestimmten Größe und den ganzen Rest pleite gehen lassen, den wichtigen Teil erstmal in Staatsregie übernommen, weitergeführt, sodass die Wirtschaft versorgt war mit Finanzdiensten und dann ist trotz dieser riesigen Bankenpleite den Isländern kaum was passiert und die haben seither auch eine viel progressivere Politik und Regierung. Sowas würde mir auch vorschweben, das Bankensystem pleite gehen zu lassen, den wichtigen Teil der Banken eben in Staatsregie weiterzuführen, damit noch der Zahlungsverkehr funktioniert und Kredite an Unternehmen gewährt werden. Letztlich dann von dort aus einen Neustart starten, nach Möglichkeit dann auch ohne Kapitalismus, dass eben die Unternehmen nicht dafür da sind, Rendite für ihre Besitzer zu erwirtschaften, deswegen immer Gewinne zu machen, die dann aus dem Unternehmen rausfließen, sondern durchaus im Wettbewerb arbeiten. Also das soll marktwirtschaftlich sein. Es wird halt immer so getan, als ob Kapitalismus und Marktwirtschaft eins ist, aber das stimmt gar nicht. Mir schwebt ein System vor, wo die Unternehmen sich selber gehören als Institution, beaufsichtigt von den Arbeitnehmern und den Kunden und Zulieferern, die einen Aufsichtsrat wählen und also ähnlich wie Stiftungen. Die Gewinne, die sie hoffentlich machen, werden dafür eingesetzt, um zu investieren und nicht dafür Renditen für Kapitalbesitzer zu erwirtschaften. In so einem System kommt es dann auch nicht zu dieser immer größeren Konzentration von Geld und Macht, die dann dazu führt, dass diejenigen, bei denen sich diese Macht konzentriert, die können sich immer eine günstige staatliche Regulierung kaufen, sich immer mehr Marktanteile kaufen und dann zu immer mehr Privilegien und immer mehr Macht führen. Das würde dadurch im Prinzip unterbunden. Aber dafür muss es halt erstmal einen Crash dieses Finanzsystem geben, ähnlich wie in Island damals.
Vielleicht nochmal eine letzte Frage. Die Zeit läuft uns tatsächlich davon. Was können die Bürgerinnen denn erwarten jetzt in so einer Art Inflation? Nochmal letzten kurze Erläuterung.
Ja, relativ wenig. Also wir hatten ja jetzt 5% Inflation, glaube ich, im letzten Jahr. Die Löhne sind nicht so stark gestiegen und es ist auch nicht absehbar, dass sie das in nächster Zeit tun, weil es wird zwar ständig von Fachkräfteknappheit geredet, ne? Aber man sieht es im Pflegebereich und so, ne? Da tut sich ja kaum was. Da tut sich jetzt so langsam ein bisschen was, aber lange nicht das, was nötig wäre, damit Pflegekräfte auch mal vernünftig bezahlt werden und auch nicht genug, um wirklich deutlich über die Inflation zu kommen. Und da ist es besonders krass, aber auch bei den Ingenieuren und bei den sonstigen Fachkräften, es ist ja nicht so, dass die deutlich stärker bezahlt würden. Und es gibt noch diese ganze Kurzarbeit, zum Teil Kurzarbeit 100, also es sind noch sehr viele Arbeitskräfte, die nach Arbeit suchen werden, wenn es aufwärts geht und auch wenn Inflation kommt. Dass ich nicht sehe, dass wenn die Inflation weiter so bei 5% liegen sollte die nächsten Jahre, dass die Arbeitnehmer da ihre Kaufkraft bewahren können mit ihren Löhnen. Also das würde dann eher abwärts gehen.
Interessant fand ich einen Bericht von Ihnen im November. Da geht es darum, würden die Leute das Geldsystem verstehen, hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh. Das ist schon eine starke Behauptung.
Das ist ein Spruch, der Henry Ford zugeschrieben wird, dem Autoproduzenten-Pionier, vielleicht fälschlicherweise, weiß man, bin ich sicher. Das ist das, was ich angesprochen hatte, dass die meisten Leute haben so die Vorstellung von Geld so wie Gold. Ne? Das ist was tatsächlich da ist und was für den Wert, den es darstellt, aus dem Boden geholt werden muss mit sehr viel Arbeit und so und diesen Knappheitswert hat. Aber das ist ja schon lange nicht mehr unser Geldsystem. Aber auch rechtlich wird's noch fälschlicherweise in vielem so behandelt, was letztlich eben zur Vernebelung dient, damit die Leute das nicht verstehen. Die meisten Schul- und Lehrbücher sind noch falsch, was das angeht und beschreiben das Geldsystem völlig falsch. Und die Tatsache, die einfache Tatsache ist, wenn eine Bank Kredit gibt, dann nimmt sie nicht, wie behauptet, irgendwelches Geld, was sie von Einlegern geholt hat und bezahlt hat und vermittelt es weiter. Die Bank ist kein Geldvermittler, wie es in den Lehrbüchern heißt, sondern die Bank schreibt in ihren Computer rein, dieser Handwerker, der jetzt vielleicht 100.000 Euro Kredit nimmt für Maschinen, da schreiben die in ihren Computer rein, Guthaben 100.000 Euro für diesen Handwerker bei mir als Bank und damit sind 100.000 Euro mehr Geld entstanden. Der Handwerker zahlt sofort seine Maschinen damit und dieses Geld ist im Umlauf. Und als Gegenleistung, in Anführungszeichen, weil die Leistung ist ja begrenzt der Bank, hat der Handwerker jetzt 100.000 Euro Schulden bei der Bank und muss dafür Zinsen bezahlen. Und das bedeutet letztlich, dass die Bank, die schafft 100.000 Euro neues Geld, die in Anspruch an die Gesellschaft sind. Damit kann jeder was kaufen, was die Gesellschaft produziert. Das ist kein Anspruch an das, was die Bank produziert, sondern die Gesellschaft. Also die Bank gibt für die Gesellschaft Ansprüche aus und selber kriegt sie die Zinsen dafür. Und das ist das, weshalb man sagen kann, wenn die Leute das verstehen würden, dann hätten wir vor morgen früh Revolution. Das würden sie nicht akzeptieren, dass die Banken sie praktisch verschulden, ne? Weil das ist ein Anspruch an jeden in der Gesellschaft, diese 100.000 neuen Euro und die Bank lässt sich dafür bezahlen.
Ja, das ist eine kurze Erläuterung. Also ich denke, wir könnten noch stundenlang hier sprechen, Herr Hering. Vielen lieben Dank für Ihre Erläuterung über das Geschehen der letzten 10, 15 Jahre und darüber hinaus bis hin zum heutigen Tage. Gibt es etwas, was Sie persönlich nochmal an unsere Zuhörerinnen weitergeben möchten?
Unbedingt nicht runterziehen lassen, auch von diesen negativen Sachen, die ich da sage, sondern immer dran denken, Kapitalismus ist kein Schicksal, es geht auch anders und wir könnten das auch anders machen. Das ist mir wichtig, das ist auch der positive Ausblick in meinem Buch. Man kann sich ein anderes System vorstellen und das Wichtige ist einfach erst einmal, das zu durchbrechen, dass alle denken, Kapitalismus ist ein Schicksal und es gibt eigentlich gar nichts anderes. Ne? Wir müssen erst einmal uns klar werden, es ginge anders und dann können wir auch mal was anderes bauen.
Ja, prima. Das ist doch mal ein wunderschönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich, wünsche Ihnen alles Gute. Man kann auf Ihrer norbert-hering.de Seite einige Termine, sowieso Ihre ganzen Berichte über verschiedene Geldwesens-Thematiken lesen. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute, Herr Hering. Ja, und bis dahin.
Ich danke Ihnen. Tschüss.
Bis dahin. Auf Wiederhören. Ja, das war das Politopia-Magazin heute im Januar im Jahr 2022. Ihr könnt diese Sendung selbstverständlich, wenn ihr es jetzt nicht geschafft habt, heute zu hören, morgen 14 bis 15 Uhr hier auf Radio X nachhören, ebenso auf unserer politopia-magazin.de Seite, selbstverständlich in dem Falle ohne Musik auch. Ja, alle Sendungen, die wir die letzten 11 Jahre hier auf Radio X gesendet haben, nachhören. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Und bis nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.